Samstagsuni im Wintersemester 2015/2016. Der Isenheimer Altar. Werk und Wirkung. Erster Vortrag. Professor Dr. Andreas Prater. Der Isenheimer Altar. Eine Einführung in seine Bildwelt und ihre Interpretation.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht mir in diesem Vortrag in erster Hinsicht darum, Ihnen Grünewalds Isenheimer Altar als ein Hauptwerk sakraler Kunst des frühen 16. Jahrhunderts in Erinnerung zu rufen. Die Fülle der Forschung mit ihren zum Teil entlegenen Thesen kann in diesem Rahmen nicht oder allenfalls nur ansatzweise referiert werden. Auch manche offenen Probleme werde ich nur berühren. Ich klammere alle Fragen aus, die nicht unmittelbar mit dem Altar verknüpft sind, werde mich also nicht mit dem Rätsel der Person Grünewald, nicht mit den widersprüchlichen Aussagen der Quellen zu seiner Herkunft und seinem Namen beschäftigen, sondern allein mit dem Altarretabel, das einst in der Kirche des Antoniterklosters in Isenheim stand und seit 1793 mit Unterbrechungen im Unterlindenmuseum im elsässischen Colmar zu sehen ist. Dennoch würde ich ungern darauf verzichten, die eine oder andere eigene Überlegung zur Diskussion zu stellen. Es wird also eher ein Essay als harte Wissenschaft sein, was ich Ihnen heute bieten kann. Der ursprüngliche Bestand des Werkes ist seit der Französischen Revolution zerstört worden. Nur wenige Fragmente des Gesprenges sind erhalten, wie es in diesem Rekonstruktionsversuch zu sehen ist. Die Tafelbilder und Schreinfiguren konnten gerettet werden. Der ursprüngliche Bestand des Werkes, allerdings sind diese erhalten gebliebenen Werke nicht mehr im geschlossenen Ensemble des Retables, sondern in aufgetrennten Flächen ausgestellt und unter diesen musealen Bedingungen wohl wesentlich besser zu sehen als im ursprünglichen Kontext. Es handelt sich um einen sogenannten Wandelaltar mit drei Schauseiten. Die äußere, die man auch den ersten Zustand nennt, zeigt die sogenannte Werktagsseite mit der Kreuzigung auf den geschlossenen Flügeln und der Grablegung auf der längsrechteckigen Tafel im Sockelgeschoss, der sogenannten Predella. Auf dem linken Standflügel steht der heilige Sebastian und rechts der heilige Antonius, der Patron des Ordens und Klosters. Standflügel heißen diese Tafeln, weil sie im Gegensatz zu den inneren Flügeln nicht verändert, das heißt nicht auf- und zugeklappt werden konnten. Wird nun das Flügelpaar der Werktagsseite mit der Kreuzigung geöffnet, so erblicken wir den zweiten Zustand, die Sonntags- oder Feiertagsseite. Links die Verkündigung, sodann in der linken Hälfte des Mittelbildes das sogenannte Engelskonzert, in der rechten Hälfte Maria mit dem Kind, das sogenannte Weihnachtsbild und ganz rechts außen die Auferstehung. Der dritte und letzte Zustand wird nach Öffnung des inneren Flügelpaars sichtbar. Im Zentrum der Schrein mit den geschnitzten und goldgefassten Figuren des thronenden Antonius, nebst zwei Kirchenvätern, dem heiligen Hieronymus als Kardinal und dem heiligen Augustinus als Bischof. Diesem kommt hier deshalb der Ehrenplatz rechts vom Ordensheiligen zu, weil die regulierten Chorherren des Antoniterordens nach der Regel der Augustiner lebten. Unten in der geöffneten Predella die Halbfiguren der zwölf Apostel mit Christus als Weltenherrscher in der Mitte. Auf den Seitenbildern dieses letzten geöffneten Flügelpaares finden wir links den Antonius zu Besuch bei dem Eremiten Paulus und auf der anderen Seite die Versuchung des Kirchenpatrons durch die Ausgeburten der Hölle. Obwohl keine sogenannten Mesener Bücher erhalten sind, in denen festgehalten war, an welchen Feiertagen welche Schauseite dargeboten werden sollte, dürfen wir annehmen, dass dieser letzte und in der Rangordnung höchste Zustand dem Festtag des heiligen Antonius am 17. Januar vorbehalten war und der zweite den Marien- bzw. Christusfeiertagen wie Marie Empfängnis, Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt. Diese Hierarchie ist erstaunlich, denn die Klosterkirche ist Maria geweiht und man würde erwarten, dass bei aller Verehrung für den Ordensheiligen dieser der Mutter Gottes den Vortritt zu lassen habe. In der Tat ist es so bei dem Vorgängerretabel, dem sogenannten Orliaco-Altar von Martin Schongauer, dessen Tafeln ebenfalls in Colmar zu sehen sind. Nun also eine Aufteilung in eine mariologisch-christologische Abteilung und in eine vollständig dem heiligen Antonius gewidmete. Vielleicht lässt sich diese ungewöhnliche, neuartige Auffächerung aus der besonderen Funktion des Altars in einer Klosterspitalkirche erklären, wo im Vorfeld der Reformation die Bedeutung eines Ordensheiligen demonstrativ propagiert werden sollte. Die Besonderheit der im späten 11. Jahrhundert als Laienbruderschaft gegründeten und 200 Jahre später zu einem Chorherrnorden erhobenen Antoniter war ihre Berufung auf die Nachfolge des heilkundigen Eremiten Antonius. Neben epidemischen Seuchen wie Pest und der neu aufgetretenen Syphilis stand damals besonders ein Krankheitsbild im Fokus der therapeutischen Bemühungen der Mönche. Das Antoniusfeuer, auch Ignis Sacer, heiliges Feuer genannt, diese schreckliche Erkrankung wurde hervorgerufen durch einen parasitären Pilz des Getreides, das Mutterkorn, vornehmlich auf Roggen vorkommend, und je nach dem Grad der Vergiftung verursachte diese Krankheit Halluzinationen, Geschwüre und unsägliche Schmerzen. Sie ließ Extremitäten absterben und machte auch Amputationen erforderlich. Den heilkundigen Mönchen war die erst sehr viel später entdeckte Ursache dieser Symptome zwar unbekannt, doch konnten sie anscheinend beachtliche Behandlungserfolge erzielen durch Verabreichung von Brot aus sauberem Mehl, durch schmerzstillende Kräuter und den sogenannten Antoniuswein, der durch Berührung mit den Reliquien des Heiligen wirkkräftig gemacht werden sollte. Ein Patient, dessen Krankheit als Antoniusfeuer beglaubigt worden war, wurde in die Gemeinschaft der Mönche aufgenommen. Man gab ihm gegen Übertragung seines weltlichen Besitzes die Ablegung der Gelübde, das Habit des Ordens, mit dessen Zeichen, dem griechischen Buchstaben Tau, der wohl eine stilisierte Krücke darstellt und in Form eines Stabes ein Attribut des heiligen Antonius ist. In die Klostergemeinschaft aufgenommen, hatte der Patient auch Teilhabe an deren Privilegien, was unter anderem bedeutete, dass er im Gegensatz zu Laien, die etwa als Pilger das Kloster besuchten, das Presbyterium betreten konnte, jenen Bezirk hinter dem Lettner, der nur den Mönchen für Messfeier und Chorgebet vorzugänglich war. Dort durften diese Kranken auch den Hochaltar sehen. Es ist kaum zu bezweifeln, dass der Anblick seiner Bildwerke Teil der Therapie war, gewissermaßen als spirituelles Pendant zu den physischen Kuren. Dass Gnadenbilder Heilungswunder wirken konnten, war allgemeiner Glaube. Der Isenheimer Altar allerdings war weder Gnadenbild noch besaß er eines und dennoch hoffte man auf die wunderwirkende Kraft auch seiner Bilder. Über den Erfolg dieser Ikonotherapie, wie man das Heilen durch Bilder nennen könnte, ist im Einzelnen nichts bekannt, aber zu einem ganzheitlichen Verständnis des Konzeptes, das diesem Bilderwerk zugrunde liegt, kommt man meines Erachtens am besten, wenn diese erhoffte Heilwirkung als eine seiner Funktionen im Auge behalten wird. Und eben diese Funktion drückt sich auch in der Stellung des heilwirkenden Kirchenpatrons an der hierarchischen Spitze des Bilderkatalogs aus. Wer vor die Werktagsseite tritt, also jenen Zustand sieht, der sich die meisten Tage im Jahr darbot, wurde mit einem Bild konfrontiert, welches geeignet war, größte Erschütterung hervorzurufen. An einem roh gezimmerten Kreuz mit nach unten gebogenem Querbalken hängt Christus riesenhaft groß in furchterregender Nähe. Darunter die kleinere Klagegruppe mit der in Ohnmacht sinkenden Maria in weißer Trauerkleidung, dem sie stützenden Johannes-Evangelist und der auf die Knie gesunkenen, händeringenden Magdalena auf der einen Seite, auf der anderen Johannes der Täufer mit dem Lamm. Christus hatte seine Mutter dem Lieblingsjünger ans Herz gelegt, das ist hier bildlich umgesetzt. Johannes der Täufer, der beim Tod Christi schon nicht mehr am Leben war, mit dem Buch des Alten Testamentes auf dem Arm, zeigt auf den Gekreuzigten mit dem ausdrucksvollen Zeigefinger, der nach der Legende als einziger Körperteil des Propheten bei der Verbrennung seiner Reliquien nicht verloren gegangen war. Neben ihm erscheinen die Worte »Illum oportet crescere, me autem minui«, »Ihm gebührt es zu wachsen, mir aber kleiner zu werden«. Damit ist angespielt auf die Rolle des Täufers als letzter der großen Propheten des Alten Bundes, welcher mit dem Opfer Christi durch den Neuen Bund abgelöst wird. In diesem 2,69 Meter hohen und 3,7 Meter breiten und damit wohl größten bekannten Tafelgemälde der Kreuzigung ist Christus auf zwei Realitätsebenen gegenwärtig. In bestürzender Körperlichkeit und zugleich in symbolischer Form mit dem Lamm, mit Kreuzstab und Blutkelch. Nur schwach erkennbar ist auf dem Salbgefäß der Magdalena, das auf die Grablegung vorausweist, die Jahreszahl 1515 zu lesen. Die Predella ist ungeachtet der künstlerischen Schwäche ikonografisch wichtig, denn sie fasst nicht nur Beweinung und Grablegung zusammen, sondern präsentiert zugleich den eucharistischen Christus. Nach mittelalterlichem Verständnis, etwa seit Augustinus, war Krankheit eine Folge von Sünde. Beim Anblick dieses Bildes konnte den Patienten des Klosters zweierlei deutlich werden. Zum einen, dass Christus das Opferlamm mit seinem Kreuzestod die Sünden als Ursache von Krankheit hinwegnehmen kann, und zum anderen, dass sein Leiden jedes vorstellbare Maß übersteigt. Ich formuliere das bewusst im Präsens, denn im Gegensatz zu den ikonografischen Untersuchungen, die in der Literatur zum Isenheimer Altar zu finden sind, bestreite ich, dass Christus hier als Leichnam am Kreuz hängt. Ein durchgehender Tonus spannt diesen Leib, zerrt und spreizt die Finger der nageldurchbohrten Hände, verkrampft die Füße und Zehen, die das Subedaneum nicht berühren wollen. Und das bedeutet, dass dieser Leib nicht im Tod gelöst und zusammengesackt ist, sondern ungeachtet seiner Verfärbungen und der Seitenwunde noch am Leben und voll Schmerzempfindung ist und diese durch Körpersprache und Pathognomie äußert. Betrachten wir das Gesicht Christi aus der Nähe. Der Mund ist geöffnet, als spräche und beklage er die menschlich verzweifelnd seine Gottverlassenheit. Die Augen sind halb geschlossen, die Brauen heftig zusammengezogen, ganz wie bei einem Lebenden, der sein Leiden mit vollem Bewusstsein aufnimmt. Wäre Christus hier als bereits Toter dargestellt, so würde eine wesentliche Brücke zur emotionalen Rezeption durch den Betrachter fehlen. Als lebender Leidender aber bietet er sich hier zur Identifikation mit den von seinen Qualen gemarterten Patienten dar. Seine eigene Passion sieht er in jener des Gottessohnes vorgelebt und ins Übermächtige gesteigert. Die Werktagsseite der spätgotischen Flügelaltäre, und ein solcher ist der Isenheimer trotz seiner späten Entstehungszeit, wird üblicherweise in mehrere, auch übereinander gestellte Bilder aufgeteilt. Dass sie hier von nur einer monumentalen Szene beansprucht wird, ist, soweit ich sehe, einzigartig. Vor einem fast vollständig verfinsterten Landschaftshintergrund wird die Passionsgruppe von links beleuchtet, ganz nahe an den vorderen Bildrand gerückt. Die Finsternis, die sich laut dem Zeugnis der Evangelien beim Tod Christi über das Land legte, ist hier noch nicht vollständig, aber sie verwehrt dem betrachtenden Auge schon jede Ablenkung. Der Blick wird durch die händeringenden Frauen und den zeigenden Täufer mit dem aufschauenden Lamm von allen Seiten auf den Gekreuzigten gelenkt. Auf sein von der übergroßen Dornenkrone niedergedrücktes Haupt mit den tausendfachen Wunden und Stacheln übersäten Leib. Natürlich ist die furchterregende Szenerie dem Grundprinzip mittelalterlicher Frömmigkeit, der Compassio, geschuldet. Sie verdankt sich dem Glauben, dass das Mitleiden dem Betrachter dereinst als Verdienst angerechnet und belohnt werden wird. Der Ausdruck des leidenden, aber noch lebenden Christus drückt das Angebot zu einer Vergemeinschaftung mit dem Patienten aus. Es hält ihm in dieser Vergegenwärtigung vor Augen, dass auch seine Sünden Ursache der Passion Christi sind. Er darf im Mitleiden Zuspruch, Trost, Mut und die Verheißung finden, dass ihm die Sünden als Ursache der Schmerzen vergeben werden. Die beiden Heiligen auf den Standflügeln korrespondieren nur durch ihre dunklen Bildgründe mit dem Hauptbild. Der heilige Sebastian, ein stattlicher Mann in den besten Jahren, der in seiner freien Statuarik große Nähe zur italienischen Renaissance und insofern eine Ausnahmestellung in Grünewalds Bilderwelt behauptet, steht wie sein Gegenüber auf einem umrankten, kunstvoll gearbeiteten steinernen Sockel vor einer vegetabil bekrönten Säule. Seine marginalen Fesseln haben sich gelöst, die Pfeile in Bein und Schulter, die Wunden seines Oberkörpers empfindet er nicht mehr. Denn durch ein Fenster in der Rückwand, das den Ausblick auf eine Landschaft freigibt, schweben Engel heran. Sie halten triumphierend Bogen und Pfeile, also die Marterwerkzeuge, empor und bringen dem Standhaften einen Kronreif als Märtyrerlohn. Dieser Bekenner ist wie üblich als Aktfigur dargestellt, aber auch in ein weites Tuch gehüllt, dessen tiefrote Farbe seine Blutzeugenschaft geradezu plakativ verkündet. Wie Sebastian steht auch der bärtige Eremit auf einem Sockel, und so wie die Säule bei jenem als Attribut der Constantia, der Standhaftigkeit, figuriert, so erfüllt bei Antonius ein Pfeiler dieselbe Funktion. Standhaftigkeit ist die beide Heiligen verbindende Tugend und hochbedeutsam für die Klostergemeinde, zumal im Hinblick auf Schmerzen und Anfechtungen aller Art. Eben diese Stärke wird schon in der standbildhaften Repräsentation thematisiert. In der rechten oberen Bildecke beim Antonius tobt ein kleiner Teufel hinter dem Ordensheiligen und schlägt die Butzenscheiben des Fensters ein. Dieser bleibt davon aber ebenso unbeeindruckt wie der Blutzeuge Sebastian von seinen Pfeilwunden auf der Seite gegenüber. Teufel und Pfeile sind hier nicht Bestandteile dramatischer Bilderzählungen, sondern bloße Attribute. Die beiden Heiligen werden als die traditionellen Schutzpatrone gegen die Pestilenzen präsentiert, die in den Antoniterklöstern behandelt wurden. Das Kreuz ist aus der Mittelachse etwas nach rechts gerückt und so tritt die Fuge zwischen den Flügeln weniger störend in Erscheinung. Werden die Flügel geöffnet, so bietet sich eine zweite Schauseite dar. Sie bringt die anspruchsvollsten ikonografischen Phänomene und eben auch entsprechende Interpretationsprobleme. Das große zweigeteilte Bild auf dem inneren Flügelpaar zeigt links einen offenen, wundersam aufleuchtenden, tabernakelartigen Bau aus goldschmiedehaften Säulchen vor Pfeilern, die filigranes, kielbogenbekröntes Maßwerk tragen. In seinem Inneren vollzieht sich ein geheimnisvolles Geschehen. Gegenüber, in der rechten Bildhälfte dieses mittleren Gemäldes, sitzt die Madonna, behutsam das Kind in den Armen haltend, vor einer tief gestaffelten Landschaft unter einer fernen Vision Gottes und seiner Heerschar. Dieses zweigeteilte Mittelbild wird von der Verkündigung an Maria und von der Auferstehung Christi flankiert. Wollte man das inhaltliche Gesamtkonzept dieser Bilderfolge auf einen Nenner bringen, so ließe es sich als eine Auswahl aus der kanonischen Folge der sieben Freuden Mariens bezeichnen. Es sind die wohl wichtigsten Feste ihrer Hagiographie. Einzig das geheimnisvolle, transparente Bauwerk mit dem sogenannten Engelskonzert erscheint nicht in diesem Katalog der marianischen Freuden und ist in dieser Form einzigartig in der christlichen Ikonografie. Dazu mehr etwas später. Die Verkündigung findet in einem gotischen Sakralraum statt, dessen rückwärtiger, hell erleuchteter Teil von einem Polygon mit breiten, maßwerkbekrönten Fenstern abgeschlossen ist. Der Engel überrascht Maria bei der Lektüre der Prophezeiung des Jesajas, wo von einer jungfräulichen Geburt die Rede ist. Maria weicht vor der plötzlichen Erscheinung zurück, schlägt die Augen nieder und lässt geschehen, dass das aufgeschlagene Buch von der Truhe zwischen ihr und dem Engel abrutscht. Dies interpretiere ich als Zeichen dafür, dass das Alte Testament seine Aufgabe erfüllt hat, gewissermaßen ad acta gelegt wird und mit der Verkündigung das Heils- und Erlösungswerk des Neuen Testamentes seinen Anfang nimmt. Sinnfällig wird das auch durch die geöffneten Vorhänge, den Grünen im Hintergrund, über den körperlos die Taube hereinschwebt und den rechten und den roten vorne, gemäß der typologischen Lehre quod veterum testamentum velat, novum testamentum revelat. Was das Alte Testament verhüllt, enthüllt das Neue Testament. Wie zur Bekräftigung dieser Lehre erscheint der Prophet mit seinem Buch über Maria als Bauplastik oben im Gewölbe. Und man mag sich angesichts dieses Ambientes daran erinnern, dass Maria der Legende zufolge als Tempeljungfrau gedient hat. Der Engel, der stürmisch und in seinem mit göttlichem Pneuma bewegten Gewand in diese Klausur einbricht, überrascht sie bei der Andacht. Sie erschrickt ein wenig, bleibt aber in vornehmer Zurückhaltung demütig gefasst. Dieser seltsame Ausgleich zwischen Überraschung und Ergebenheit ist eine Haltung, die wir eher von italienischen als von nordalpinen Verkündigungsszenen kennen. Und so wirft dies unter anderem wieder einmal die ungelöste Frage auf, ob der Maler Kenntnis italienischer Kunst und gar selbst den Süden bereist hatte. Die linke Hälfte des mittleren Bildes zeigt die wohl am meisten diskutierte Darstellung des Zyklus, das sogenannte Engelskonzert. Das leicht schräg gestellte, tabernakelartige Gehäuse gibt den Blick ins Innere von zwei Seiten frei. Unter einem mit Fransen behängten Baldachin findet eine Versammlung überirdischer Wesen statt. Einige haben Flügel, in verschiedenen Farben schimmernd schweben manche in opalisierenden Aureolen, andere in bengalisch aufleuchtendem Glimmen von vorn nach rückwärts an Leuchtkraft abnehmend. Staunend blickt ein die Gambe spielender, blau-grün gefiederter Engel auf das Geschehen. Die Pfauenkrone weist ihn als einen Abgesandten des Paradieses aus. Betend oder musizierend ist diese himmlische Gesellschaft auf eine mit Flammenzungen gekrönte Frau ausgerichtet, die in der rechten Arkade des Gebäudes erscheint und deren blondlockig gerahmtes und weißstrahlendes Antlitz nur Augen, Nase und Mund erkennen lässt. Dieses selbstleuchtende, verklärte Haupt in seiner sonnengleichen Aureole ist gleichsam aus dem Licht modelliert, welches es aussendet. Die Forschung ist sich weitgehend einig, dass es sich hier um Maria nach der Empfängnis handelt, die die unbesiegte Sonne, den Sol Invictus, also Christus, in sich trägt und von den Chören der Engel bejubelt wird. Das Bild selbst bestätigt ihre Identität. Es muss sich um Maria handeln, denn über ihr schwebt ein kleines Engelspaar mit Krone und Zepter als Ankündigung ihrer künftigen Erhebung zur Himmelskönigin. Eine wichtige Quelle für diese Marienvision wird schon seit langem in den Offenbarungen der Birgitta von Schweden gesehen. Eine Vielzahl von mystischen Konnotationen hat hier ihren Niederschlag gefunden. Maria Eterna, die im Ratschluss Gottes schon vor Erschaffung der Welt im Zustand der Erwartung der Geburt Jesu existierte. Oder Bilder der lauretanischen Litanei, die sich im Westen etwa um dieselbe Zeit formte. Maria als Königin der Engel, als goldenes Haus, als Himmelstor und ohne Erbsünde empfangene Königin, aber auch als Morgenröte, entsprechend dem Hohenlied. Es sind aber nicht einmal diese Mariengestalt und das himmlische Gefolge, die die größten Rätsel aufgeben. Selbst für das eben gezeigte, vollständig gefiederte Engelwesen gibt es Parallelen, wie zum Beispiel in den Hochaltären der Stadtpfarrkirchen von Nördlingen und Rothenburg ob der Tauber. Es ist vielmehr der Kielbogen Tempietto selbst, der auf seinem roten Stufenpodest seinen überreichen Schmuck an Ranken, Krabben und einer fantastischen Kreuzblume in einem wechselnden Farbenspiel hier aufleuchtet. Da auf den vier goldenen Säulchen als Bauplastik Moses und drei Prophetengestalten stehen. Eine weitere findet sich vorne in der Nische im Pfeiler. Also hier sind diese Figuren zu sehen. Hier Moses zum Beispiel und hier dieser letzte Prophet. Lag die bislang unwidersprochene Annahme nahe, hier den salomonischen Tempel, den Tempel des alten Bundes zu sehen, dessen Propheten das Kommen des Heilands in ihren verbergenden Weissagungen verkündet haben. So einleuchtend diese Interpretation zunächst erscheint, so sehr gibt das Gemälde doch Anlass, sie in Zweifel zu ziehen. Bereits der Nestor der Grünewaldforschung, Walter Karl Zülch, hat 1938 eine unbeachtet gebliebene Beobachtung gemacht, deren Bedeutung er selbst aber nicht erkannte. Genau in der Mitte des Bildes, dort also, wo sich die Fuge der geschlossenen Flügel befindet, ist unten im Halbdunkel der rötliche Sockel einer großen Säule zu erkennen. Also genau hier an dieser Stelle, da ist dieser Sockel. Und ganz oben sehen wir noch ein Stück vom Schaft dieser Säule. Der Schaft dieser Säule wird größtenteils durch den finsteren Vorhang verdeckt, der die gesamte Tabernakelarchitektur hinterfängt und über der schräg etwas in den Himmel ragenden Vorhangstange noch ein Stückchen des Säulenschaftes freigibt. Diese Vorhangstange ist hier gerade noch zu sehen, mit dem Vorhang dran. Zu welchem geheimnisvollen Bauwerk mag diese große Säule gehören? Der Vorhang gibt den entscheidenden Hinweis. Es ist der Tempel des alten Bundes. Dieser ins Dunkel der Unwissenheit gehüllte Bau tritt hinter das Lichtgebilde eines neuen Tempels zurück. Bekanntlich standen vor dem salomonischen Tempel zwei Säulen, Jachin und Boas, was bedeutet, er, also Gott, wird aufrichten und in ihm, Gott ist Stärke. Eine davon möchte ich hier erkennen. Nun wird man einwenden, dass der Ort des Engelkonzerts doch gerade durch die alttestamentlichen Figuren in seiner Bauplastik als salomonischer Tempel hinreichend ausgewiesen sei. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass schließlich auch die Kathedralen umfangreiche Zyklen alttestamentlicher Themen und eben auch Prophetenfiguren in ihren Bildprogrammen kennen und so den Tempel des alten Bundes in jenem des neuen Bundes überformen. Wenn hier Maria im Zustand der guten Hoffnung dargestellt ist, woran kaum zu zweifeln ist, dann kommen die ganzen Eigenschaften, die sie mit dem Tempel des neuen Bundes verbinden, ins Spiel. Maria war nicht nur Tempeljungfrau im salomonischen Vorgängerbau, sondern sie ist nun selbst der Tempel des Herrn, der in ihr Wohnung genommen hat. Sie wird mit der Kirche selbst gleichgesetzt und sie ist neben Christus die höchste Priesterin. Dieser im Mittelalter populäre und bis ins 20. Jahrhundert von päpstlicher Seite unterstützte Glaube hat bisher noch nicht in die Interpretationen des Bildes Eingang gefunden. Erst 1926 wurde die Verehrung Mariens als Priesterin vom heiligen Offizium missbilligt und somit verboten. Bedenkt man diesen in der Gegenwart vergessenen Aspekt, so mag man hier die im neuen Tempel betende Priesterin Maria erkennen. Man war sich damals sehr wohl darüber im Klaren, dass Maria nicht in üblicher Weise zur Priesterin konsekriert worden war, dass sie aber aus einem Priestergeschlecht stammte und die Wahl Gottes seit Anbeginn auf sie gefallen war. So stand sie durch die Empfängnis des Messias über allen Weihen, die ihr durch menschliche Vermittlung hätten zuteil werden können. Allerdings ist auch zu bedenken, dass dieser neue Tempel bei aller Pracht mit seiner flachen Abdenkung bescheidene Ausmaße hat. Das lässt sich indessen leicht erklären, denn die Kirche, die hier erscheint, ist die Kirche des ersten Anfangs, wohlgemerkt spirituelle Kirche, von der gesagt wird, dass an ihr bis ans Ende der Tage gebaut werden wird. Um es auf einen einfachen Nenner zu bringen, dieses Bild ist eine Fundgrube von Assoziationen für andächtige Meditationen. So wie das gesamte christologisch-mariologische Programm des Retabels auf das engste mit den Geheimnissen des Rosenkranzes verknüpft ist, dessen Perlenketten jenseits aller Historizität sowohl das Jesuskind als auch der gepeinigte Antonius in Händen halten, wie wir noch sehen werden. Ich wage nicht zu entscheiden, ob die in ihrer Aureole verklärte Maria kniet, wie oft angenommen wird, oder gar schwebt, was auch von einigen Autoren behauptet wird. Bedeutsamer ist die Richtung, in welche sie den Blick zur rechten Bildhälfte lenkt, auch wenn nicht anzunehmen ist, dass ihr Gebet der sitzenden Mutter Gottes, also quasi ihr selbst mit dem Kind, gilt. Dafür sind schon die räumlichen Verhältnisse mit dem nach hinten gerückten Tempietto und den daraus resultierenden Größenunterschieden zu verschieden. Die Verbindung zwischen den beiden Bildhälften stellen vielmehr die profanen Gegenstände her, die mit menschlicher Geburt und Kinderpflege verbunden sind. Der Zuber mit dem Handtuch, der Fayence-Topf mit hebräisch wirkenden Buchstaben und die Wiege, deren Leintuch ebenso ärmlich und zerschlissen ist wie die Windel, in welcher die überaus kostbar gekleidete Maria das Kind auf den Armen hält und die vorausweist auf das Lendentuch des Gekreuzigten. Das wichtigste Symbol aber, welches die beiden Bildhälften ikonografisch miteinander verknüpft, ist das kostbare venezianische Glasgefäß auf den Stufen des Tempietto. Es ist ein geläufiges symbolisches Requisit in Darstellungen der Verkündigung, denn so wie das Licht durch das Glas dringt, ohne es zu zerbrechen, hat Maria empfangen, ohne ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. Während ungewöhnlicherweise im Verkündigungsbild des Altars alle Hinweise auf diesen Glaubenssatz fehlen, wird mit dem Glasgefäß genau am Übergang von der schwangeren Tempel Maria zum Bild der Mutter daran erinnert. In der rechten Bildhälfte öffnet sich ein weiter Blick in eine reich illustrierte Landschaft mit in der Ferne verblauenden Bergen unter einer strahlenden Vision des göttlichen Himmels. Ganz im Vordergrund sitzt Maria mit dem Kind. Die gerne gebrauchte Bezeichnung Weihnachtsbild trifft den Sachverhalt dieser Szene nicht, denn wir finden hier weder Josef noch Ochs und Esel und auch keinen Stall. Es handelt sich überhaupt nicht um ein biblisches Historienbild, sondern um Maria im Garten ihrer Symbole. Es ist ein Andachtsbild ohne historischen Kontext. Die Mauer mit dem ungeöffneten Tor im Mittelgrund fasst den verschlossenen Garten ein, den Hortus Conclusus. Ich glaube, Sie können das sehen. Das ist diese Mauer, da hinten ist das verschlossene Tor. Hier der Rosenstrauch. Und auf ein weiteres Bildsymbol komme ich gleich zu sprechen. Also diese Rose ohne Dornen bedeutet natürlich genauso wie der Hortus Conclusus Jungfräulichkeit und Sündenlosigkeit. Von besonderer Bedeutung muss der Feigenbaum mit seinen reifen Früchten sein, welcher hinter der verhangenen Säule des alten Tempels beziehungsweise aus diesem hervor seine Zweige der Madonna entgegenstreckt. Dieser Baum, aus dem oben ein großer, dürrer und zurück zum Tempel gebogener Hauptast führt, hat bisher noch keine befriedigende Erklärung gefunden. Bekannt sind die Stellen im Neuen Testament bei Markus und Matthäus, die erzählen, wie Jesus den Feigenbaum, der keine Früchte trägt, verflucht und dieser verdorrt. Dieses Bild wurde als Gleichnis für das Volk Israel aufgefasst, das Jesus verleugnet und sich dem neuen Bund verschließt. Was könnte dies hier bedeuten? In der Literatur ist allenfalls die Vermutung zu finden, der Feigenbaum sei ein Friedens- und Mariensymbol. Aber wie und in welchem Sinne bleibt unklar. Ich möchte eine These wagen, für die ich allerdings nur in der späteren Emblematik Anhaltspunkte gefunden habe. Wie jedermann an Feigenbäumen beobachten kann, bringen diese Früchte hervor, ohne dass dem erkennbar Blüten und Bestäubung vorausgegangen wären. Diese Eigentümlichkeit lässt den Baum nun in der Tat besonders geeignet erscheinen, Maria und ihre jungfräuliche Schwangerschaft und Geburt zu symbolisieren. Damit findet auch der tote Ast eine Erklärung. Der Baum reicht vom Tempel des Alten Bundes in den marianischen Hortus Conclusus, will sagen in die neue Zeit des Heils hinein. Der tote, zum Tempel zurückweisende Teil des Feigenbaums bezeichnet hingegen die Synagoge. Der Baum aber hat unten neu ausgetrieben und Maria hervorgebracht. Maria stammt ja aus dem alten Bund des Judentums, aber indem sie von Gott erwählt die Frucht des neuen Bundes, Jesus, jungfräulich gebiert, wird sie Ecclesia, die die Synagoge überwindet. Vielleicht müssen wir, was den Umgang mit Symbolen betrifft, stärker in Betracht ziehen, dass Sinnbilder in dieser Zeit sich nicht mehr nur auf die Tradition berufen, sondern man bereits damit beginnt, sie neu zu erfinden. Ich vermute hier eine Inkunabel aus den Anfängen der neuen Kunst der Renaissance-Emblematik. Das Bildprogramm des Altares dürfte einem halbwegs frommen Zeitgenossen Grünewalds wenigstens in den Grundzügen ohne weiteres erschließbar gewesen sein. War es doch allgemeiner Glaubensbesitz. Mit dem sogenannten Engelskonzert und dem Feigenbaum verhält es sich dagegen wohl anders. Die Fülle der mariologischen Auslegungsmöglichkeiten erforderte ein theologisches Wissen, das sich die Forschung nur nach und nach zum Teil erschlossen hat. Dieses Bild lockte sozusagen mit einem elitären Vorbehalt für gebildete Kleriker. In mehrfacher Hinsicht ist die Maria im Garten bemerkenswert. Die hier so anrührend zum Ausdruck kommende innige Freude der Mutter bei der Betrachtung des Kindes ist im Laufe des Spätmittelalters, genauer seit dem Ende des sogenannten weichen oder schönen Stils, der Jahrzehnte um 1400 allmählich verloren gegangen. Vielmehr wird die Mutter Gottes immer häufiger ernst und auch mit einem Anflug von Trauer gezeigt, weil sie ja um das Schicksal ihres Sohnes, seine Passion und den Opfertod weiß. All dies ist hier in ihrem Gesichtsausdruck nur zart angedeutet und symbolisch mit dem Rosenkranz in die Händchen des Knaben gelegt. Bedeutsam dürfte überdies eine weitere Beobachtung sein. Mir ist keine andere Darstellung bekannt, in welcher Maria das Köpfchen ihres Kindes nicht einfach nur zärtlich hinterfängt, wie in einigen oberitalienischen Darstellungen, sondern es wirklich abstützt, sein Zurücksinken verhindert, ganz so, wie das in den ersten Wochen eines Neugeborenen geboten ist, weil der Hals noch zu schwach ist. In fast allen anderen Formulierungen des Themas agiert das Kind, so es denn nicht schläft, seit jeher stets im Besitz seiner bereits vollkommenen Körperkräfte. Hier nun ein deutliches Zeichen seiner Schwäche, in der die Dualität der Natur Jesu zum Ausdruck kommt. Die auf die Gruppe gerichteten Strahlen der Himmelsvision bekräftigen seine Gottessohnschaft. Die Zartheit des kindlichen Körpers hingegen verdeutlicht sein Menschsein, welches im Opfertod in grausamster Weise erfüllt wird. Seine göttliche Abkunft bekräftigt sie schließlich und endgültig im Wunder der Auferstehung, das sich auf dem rechten Flügel mit einer Ausdruckskraft offenbart, die in der Kunstgeschichte beispiellos ist. Bevor wir uns diesem Thema widmen, sollen jedoch noch ein paar rätselhafte Besonderheiten dieses Bildes erwähnt werden. Hinter Maria ragt ein schroffer, felsiger Berg auf, dessen Gipfel von Wolkenschleiern verhüllt und von Engeln umschwebt wird. Ein blau-grau und ein rosa Gewandeter haben sich zwei Hirten genähert, welche auf den grünen Hängen des Bergmassivs der Verkündigung teilhaftig werden. Das also sind die beiden Hirten hier und hier diese seltsamen Engel. Diese Gestalten sind trotz der weiten Entfernung sogar größer als ein romanischer Kirchenbau, der sich rechts über einem See erhebt. Weder hat die Bedeutung dieses Bauwerks noch die paradoxe aperspektivische Maßstäblichkeit in der Forschung eine plausible Erklärung gefunden. Besonders verblüffend ist der blau-grau gewandete Engel, den eine veritable Barttracht auszeichnet. Ob damit Johannes der Täufer gemeint ist, der ja tatsächlich Angelus genannt wird, muss mangels überzeugender Bildparallelen dahingestellt bleiben. Hagiografisch überzeugt es kaum, denn Johannes war etwas älter als Jesus. Wie könnte er bei dessen Geburt zur Schar der Engel gehört haben? Ich bin kein Theologe und wage mich nicht auf ein spekuläres Terrain dieser Art. Ich habe eingangs den Bilderzyklus des zweiten Altarzustandes als einen christologisch-mariologischen bezeichnet. Das erscheint zunächst nicht plausibel, ist doch die Auferstehung Christi ein Ereignis, an welchem Maria keinerlei Anteil hat. Was also den narrativen Aspekt, die Erzählung der Passionsgeschichte in den Evangelien betrifft, wäre dieser Einwand natürlich zutreffend. Mit der mystischen Marienverehrung verhält es sich allerdings anders. Diese kennt neben den sieben Schmerzen Mariens auch die bereits erwähnten sieben Freuden, nämlich die Verkündigung, die Heimsuchung, die Geburt, die Anbetung der Weisen, die Wiederauffindung des Knaben im Tempel, die Auferstehung Jesu und schließlich die Himmelfahrt Mariens. Drei dieser sieben Ereignisse, die Verkündigung, die Geburt und die Auferstehung, sind hier in die Bilderfolge eingegangen. Bedenken wir ferner, dass die Werktagsseite nicht den einsamen Kruzifix zeigt, sondern ihn zwischen Maria und die beiden Johannes stellt, so vervollständigt sich das Bild, denn die Kreuzigung steht im Katalog der sieben Schmerzen Mariens an herausragender Stelle. Und so scheint es mir durchaus gerechtfertigt, das Programm des Isenheimer Altarwerks, abgesehen natürlich von der Antoniusseite, auch als ein mariologisches zu bezeichnen. In der kunstwissenschaftlichen Literatur hat es eine beträchtliche Diskussion über den Begriff und die Funktion des Andachtsbildes gegeben. Den berühmten, eng ausgelegten Definitionen von Wilhelm Pinder und Erwin Panofsky haben andere eine denkbar weite entgegengesetzt. Nach dieser Auffassung ist unter einem Andachtsbild jedes Bildwerk zu verstehen, vor dem Andacht geübt wurde, wobei es keinen Unterschied macht, ob dieses für den privaten oder öffentlichen Gebrauch bestimmt war. Letzteres trifft wohl in zumindest eingeschränkter Weise auf den Isenheimer Altar zu. Er lässt auf den größten Schmerz Mariens, die Kreuzigung, eine Serie ihrer Freuden folgen und erweitert deren kanonischen Katalog noch um die Schwangerschaft der Tempelpriesterin. Schon dieser Umstand betont die Bedeutung der Letizia Maria, wie der einst den Freuden Mariens gewidmete Festtag am 5. Juli genannt wird. Dieser zweite Zustand bildet noch vor dem formalen Kern, dem Schrein mit dem heiligen Antonius und den Kirchenvätern, das eigentliche spirituelle Zentrum des Altarwerks. Und das aus gutem Grund. Die Klosterkirche steht, wie bereits erwähnt, unter dem Patrozinium der Gottesmutter. Man musste also einen Kompromiss finden zwischen der für die Kranken des Klosterspitals so wichtigen Gestalt des Ordensheiligen und dem Anspruch Mariens auf die Ehrenseite. Die dergestalt vorgenommene Aufteilung scheint beiden Erfordernissen in der Tat gerecht geworden zu sein. Wenden wir uns der Marienfreude der Auferstehung zu, dem letzten Bild des Zyklus, das mit der Kreuzigung begann. So wie Christus dort in der tiefsten menschlichen Erniedrigung, zugleich erhöht am Schandpfahl an der Schwelle zum Tod, in der Verlassenheit von Gott leidet, triumphiert er jetzt als Überwinder des Todes hoch über seinem Grab. Es ist gewiss neben der Kreuzigung das einprägsamste Bild des Programms, denn es konfrontiert den Betrachter mit ebensolcher Unmittelbarkeit. Das herkömmliche Schema dieses Ereignisses zeigt den Auferstandenen auf seinem Grab stehend mit Kreuzstab als Siegesfahne. In Dürers Druckgrafik finden wir Christus in einer Ganzkörperglorie, es ist dieses Bild hier rechts, mit eben diesem Attribut des Kreuzstabs mit der Fahne. Die Isenheimer Auferstehung ist kaum mit anderen Darstellungen des Themas vergleichbar. Niemand hat das Emporfahren mit der Dynamik einer kometenhaften Erscheinung so überwältigend körperhaft präsentiert und dennoch so körperhaft, Entschuldigung, ich muss nochmal anfangen. Niemand hat das Emporfahren mit der Dynamik einer kometenhaften Erscheinung so überwältigend körperhaft präsent und dennoch übersinnlich ungreifbar gesehen und gemalt wie Grünewald, der in diese Bewegung zugleich vollkommene Ruhe legt. Indem diese Auferstehungsszene alle ikonografischen Konventionen durchbricht, gewinnt sie einen höheren Assoziationsgehalt. Aus der Auferstehung wird eine Himmelfahrt. Schon der Verzicht auf die hier sonst gebräuchlichen Attribute, Kreuzstab und Siegesfahne, zeigt die Transzendenz in eine überirdische Sphäre an. Darin ist in stärkster Weise das Licht mit seinen Wirkungen auf die von ihm erfassten Gegenstände beteiligt. Bei Dürer und in vielen anderen Darstellungen des Themas schwebt Christus in einer Gloriole anbetender Engel. Hier aber erscheint er groß und einsam vor der Schwärze des bestirnten Nachthimmels und breitet die erhobenen Arme aus. Anders als in der Bildtradition kreist kein Nimbus über oder hinter dem Haupt des Auferstandenen, sondern das gleißende Licht seiner Heiligkeit wird eins mit der leiblichen Form des Gesichtes, verschmilzt mit ihr, scheint sie zu verzehren und entzieht sie unseren Blicken. Mit der triumphalen Glorie des Auferstandenen untrennbar verbunden ist das Vorzeigen der strahlenden Wundmale in den Händen, den Füßen und der rechten Seite. Die Arma Christi, seine Waffen also, bezeugen den Sieg über den Tod und die Verheißung an alle Gläubigen, dieses Sieges teilhaftig zu werden. In diesem Bild geschehen sind sie auch in einem ganz wörtlichen Sinne Waffen, denn durch sie werden die schwer gerüsteten Kriegsknechte bei der Bewachung des Grabes zu Boden geworfen. Besiegt kauern und liegen sie da, betäubt und wie in schweren Traumbildern gefangen. Einer, gesichtslos unter dem verrutschten Helm, hebt den Arm zu hilfloser Abwehrgeste. Ein anderer bohrt vornüberstürzend sein Schwert in die Erde. Christus wurde schon in der Antike gleichgesetzt mit dem Sol Invictus und Sol Justitiae, der unbesiegten Sonne der Gerechtigkeit, und so erscheint er hier als Überwinder der Finsternis. Höchst beeindruckend ist es, die Wirkung dieses verklärenden Sonnenlichtes zu beobachten. Es verzehrt in seinem Zentrum nicht nur die körperlichen Formen, sondern greift auch mit der Macht der Farben aus. Die Kaskade des wild bewegten Leichentuches, in dessen Verhüllung Christus aus dem Grab emporschwebt, zeigt unten sein natürliches, in hellem Blau leicht abgeschattetes Weiß. Nach oben hin, zur Quelle des Lichtes, wird es in sich steigernder farbiger Erregung stärksten Hell-Dunkel-Kontrasten ausgesetzt. Es wandelt sich von tiefem Purpur in ein Rot, das seine Höhungen an ein blasses Rosa verliert, schlägt am Oberkörper Christi in leuchtendes, gleißendes Gelb um und versinkt bildeinwärts in blau-schwarze Nachtfarbe. Es ist, als ginge es in diesem Schauspiel nicht nur um die vom Licht entzündeten koloristischen Metamorphosen der Dinge, sondern auch um deren Bereitschaft, sich in wechselnden farbigen Zuständen dem Licht hinzugeben. Sie sind, wie Emil Maurer einmal in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt hat, süchtig nach Licht. Es ist, als wollten sie sich zum Licht hin entäußern. Diese Energien sind jedoch der verklärenden Aura um Christus in der Höhe vorbehalten. Die der Erde verhafteten Dinge bleiben fahl und stumpf und jeder farbigen, lichtaffinen Sublimierung verschlossen. Vergleicht man nun dieses Schauspiel mit den Wirkungen, die von dem ganz ähnlichen, um mit Wolfgang Schöne zu sprechen, sakralen Leuchtlicht der Maria im Tempel ausgehen, so sehen wir, dass dieses nicht nur das himmlische Personal in seinem Inneren und die Architektur selbst, sondern auch den großen, die Viola da Gamba spielenden Engel davor in subtile Changeants versetzt und in, wie Dürer es nennt, schillerte Farben kleidet. Dass sich solche farbigen Verwandlungen dem Licht als einem Boten des Heils verdanken, habe ich an anderer Stelle früher einmal für das changierende Kolorit in Michelangelos Sixtinischer Decke zu zeigen versucht, die 1512 enthüllt wurde, also in eben dem Jahr, in dem Grünewald wahrscheinlich den Auftrag für den Altar von dem italienischen Ordenspräzeptor Guido Gersi erhalten hat. Ob und welche Zusammenhänge zwischen Italien und Deutschland künstlerisch hier eine Rolle spielen konnten, kann ich im Rahmen dieses Vortrags natürlich nicht erörtern. Wenn sich nun das innere Flügelpaar zum dritten und letzten Zustand am Festtag des heiligen Antonius öffnet, so werden wir mit Formen und Farben in eine krude irdische, ja auch unterirdische Wirklichkeit versetzt, in Bildern, die zwei Begebenheiten im Leben des Ordenspatrons gewidmet sind. Zu Seiten der Schreinfiguren, in deren Mitte Antonius fürstlich thront, sind in den Flügelgemälden zwei extrem kontrastierende Szenen geschildert. Dem Bild tiefsten Friedens links, dem Besuch des Heiligen bei dem ersten aller Anachoreten, dem heiligen Paulus, ist auf der anderen Seite der Aufruhr der Hölle gegen Antonius gegenübergestellt. Die beiden lebhaft diskutierenden Eremiten sitzen vor einer Flusslandschaft, deren bizarre Form von Felsen und Bäumen im Mittelgrund einen engen Ausblick auf ein Tal, weite Tannenwälder und einen steilen, im Dunst verschwimmenden Berggipfelrahmen. Antonius sitzt prächtig gebartet, in weite wallende Gewänder gehüllt, die linke auf seinen Stock gestützt, mit der Hindin zu Füßen, welche ihm den Weg gewiesen hatte. Nach einer anderen Version der Legende war es ein Wolf. Hier also die Hirschkuh, die dienstbare Hindin. Antonius spricht zu seinem hochbetagten, nur mit einem Geflecht aus Palmblättern notdürftig bekleideten Gastgeber. Da blickt dieser nach oben und hebt die zeigende Rechte. Er hat den Raben bemerkt, der ihm täglich seine Nahrung, ein Brot bringt und nun aber auch ein zweites für den Gast im Schnabel hält. Vor dem düsteren, mit Flechten behangenen Geäst des toten Baumes links ist der schwarze Vogel oben nicht gleich auszumachen. Doch wann wir dem Aufschauen des Greises folgen, erkennen wir jenes Wunder, von dem die Legende erzählt. Diese berichtet auch, dass der Eremit weit über 100-jährig, kurz nach dem Besuch, starb, was Antonius im Traum sah und zurückeilte, um Paulus zu begraben. So mag dessen Aufblicken auch schon auf seine künftige jenseitige Heimat gerichtet sein. Ein zunächst unscheinbares Indiz kann diese Vermutung stützen. Hinter der Baumruine, die vor dem Felsentor aufragt, tritt suchend ein Hirsch hervor. Hier ist dieses Tier. Ich vermute, dass damit auf den Psalm 42 angespielt wird, der dieses Tier als Gleichnis der Gottessehnsucht besingt. Zitat: Wie der Hirsch nach Wasser schreit, so schreit meine Seele Gott nach dir. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesichts schaue? Zitat Ende. Aus der düsteren, ja bedrohlichen Kulisse dieser Wildnis hebt sich noch ein weiteres Zeichen heraus, das auf den Eremiten Paulus bezogen ist. Die Dattelpalme, die hier nicht, aber vor dem Original, deutlich zu erkennende Früchte trägt und im sprachlichen Bilderreichtum des Alten Testaments eine Rolle als Lebensbaum und Symbol des Gerechten spielt. Ganz nebenbei hat sich zu Füßen des Antonius der Auftraggeber Guido Gersi mit seinem Wappen dem Heiligen zugeeignet. Das ist hier ganz klein und bescheiden, aber unübersehbar. Ist das farbige Ambiente dieser unwirklichen, morsch verfallenden Wildnis in den Verrenkungen ihrer braungrauen Versatzstücke wenig einladend genug, so steigert sich dies im letzten Tafelbild zu Horrorvisionen, deren gespenstisches Gedränge aus lichtlosen Tiefen auftaucht. Dutzendfach fallen die Ausgeburten der Hölle über den am Boden liegenden Antonius her, zerren an seinen Haaren und Gewändern und holen drohend aus mit Knüppeln und Knochen. So fest der Greis auch seinen Stock und den Rosenkranz umklammern mag, er kann sich der höllischen Meute nicht erwehren. Ein schuppiges, faultierartiges Schnabelwesen attackiert seine Hand. Ganz vorne links kauert die ekelhafte Repoussoir-Figur eines nackten Gnoms mit aufgetriebenem und von schweren übersäten Leib mit schamlos gespreizten Schenkeln, reckt einen verfaulten Armstumpf und zerreißt den Buchbeutel des Gepeinigten. Wohl zu Recht erkennt man an dieser Schreckensgestalt mit Froschfüßen das Krankheitsbild des Antoniusfeuers. Sie ist aber auch ein obszön höhnendes Zerrbild desselben. Es lenkt unsere Blicke auf das furchterregende Geschehen vor ihm. Ein gieriges Vogelwesen mit Armklauen schwingt den Knüppel. Ein anderes Ungeheuer mit breitem, tückisch gezähnten Maul tritt, packt und schlägt blindlings zu. Ganz rechts unter roter Kappe hier brütet ein dösender Idiot mit rotztriefender Stülpnase. Hinter gehörnten Lemuren öffnet sich ein finsterer Schlund von böser Faszination, dem immer neue Phantasmagorien mit stechenden Blicken entsteigen. Ein besonders beängstigender Effekt dieses Spuks ist das starre Glotzen aus glasig hellen, kalten Augen, die gar nicht auf ihr Opfer gerichtet sind. In der Tiefe der öden Gebirgslandschaft und auf dem branstigen Ruinengerippe eines Hauses beginnt sich ein Kampf zu entscheiden. Die Silhouetten geflügelter und bewaffneter Teufel turnen akrobatisch in den Balken. Einer mit Schwert und Schild bewaffnet, das ist der hier, sucht sich der Lichtgestalt eines mit dem Kreuzstab angreifenden Engels zu erwehren. Dieser ist ein Bote aus himmlischen Höhen, wo Gott Vater in den zartesten Farben einer Gloriole erscheint. Aus seiner Höhe führt ein nicht optischer, sondern geistiger Bezug zur rechten unteren Bildecke, wo ein Cartellino, ein beschriftetes Stück Papier, angeheftet ist und einen Schlüssel zum Verständnis dieses grausamen Leidens des Anachoreten bietet. Dort steht zu lesen: Ubi eras, Jesu bone, ubi eras, qua re non affuisti ut sanaris vulnera mea. Wo warst du, guter Jesus, wo warst du? Warum warst du nicht zugegen, um meine Wunden zu heilen? Ob diese Klage ein Gebet der Patienten war, die Zülch ohne, wie Zülch ohne Nachweis behauptet, ist ungewiss. Sie ist aber schon in Handschriften des 15. Jahrhunderts überliefert und die Antwort wird so wiedergegeben. Zitat: Ich bin zugegen gewesen, Antonius, doch ich wartete, um deinen Kampf zu schauen. Da du standhieltest und nicht unterlagst, werde ich dir stets ein Helfer sein und deinen Ruhm überall hin verbreiten. Zitat Ende. Der Ordenspatron wird also wie auf dem ihm gewidmeten Standflügel der ersten Schauseite als ein Muster der Constantia, der Festigkeit im Glauben gepriesen. Er wird mit seiner Klage in Parallele zu dem Gekreuzigten gebracht, der in seiner Verlassenheit nach Gott ruft. Ein besseres Vorbild als dieser Heilige, den Christus schließlich seiner Hilfe und Wertschätzung versichert, konnte den Patienten des Klosterspitals nicht geboten werden. Der Überlieferung nach hat Antonius mehrere Versuchungen erdulden müssen. Von Dämonen in die Lüfte entführt, Schongauer hat diese in seinem berühmten Stich verbreitet oder den Bedrängungen der Unkeuschheit ausgesetzt. Eine Formulierung dieser Thematik, die übrigens sehr beliebt war, finden wir zum Beispiel in einer Radierung Albrecht Altdorfers mit zwei Einsiedlern. Zur sinnlichen Verlockung kommt auch noch jene des Reichtums und der Prasserei dazu. Nichts davon hat sich Grünewald zu eigen gemacht. Der Ansturm der Hölle zielt weder auf räumliche Entführung noch auf sexuelle Verführung des Greises, sondern einzig auf seine Erniedrigung in panischer körperlicher Pein. Man möchte sich beim Anblick dieser giftigen Ausgeburten an Höllendarstellungen von Hieronymus Bosch und andere erinnert fühlen, doch wird man dort nur sehr wenig finden können, was hier mit motivischen Übernahmen Pate gestanden hat. Wir erleben die sehr eigene, entfesselte und zugleich äußerst präzise Fantasie des Malers, die in höchster zeichnerischer Disziplin der Schaulust ein Faszinosum und der Andacht ein mitleidendes Grausen bietet. Die Figuren des Nikolaus Hagenauer aus Straßburg in den Resten der Schreinarchitektur des Retabels heben sich im größten Maßstab deutlich von den flankierenden Historienbildern ab. Sie stellen die Gruppierung der drei Heiligen, den thronenden Antonius und die beiden ihm zugewandten und im Gestus von lehrenden Autoritäten auftretenden Kirchenväter nicht in einen szenischen Zusammenhang. Hierarchisch abgestuft sind sie je für sich selbstständig, aber im Sinne von Haupt- und Assistenzfigur einander zugeordnet. Stünde der Ordensheilige auf, so würde er die Kirchenväter um ein gutes Drittel ihrer Körpergröße überragen. Diese bedeutungsperspektivische Signifikanz wird noch unterstrichen durch die Beigabe von Devotionsattributen. Im Schutz des heiligen Augustinus, des Regelstifters, kniet ein Auftraggeber des Altars, also hier. Ob es sich um einen der italienischen Prioren Giovanni Orliaco oder Guido Gersi handelt, ist nicht klar und soll uns auch hier nicht weiter beschäftigen. Der Stifter hat vor dem Ordenspatron sein Haupt entblößt. Neben dessen Thron bringen zwei Opfernde ihre Gaben dar. Ein Bürger einen Hahn und ein Bauer ein Schwein. Ein solches Schwein ist auch neben dem Taustab des Ordensheiligen ein übliches Attribut des heiligen Antonius und ihm auch hier beigegeben. Es erklärt sich aus dem Brauch der Bevölkerung, während des Jahres Schweine für die Antoniter zu halten. Sie wurden dem Kloster geschenkt und am Festtag des Heiligen geschlachtet, nicht zuletzt deshalb, weil die Diät der Mutterkornkranken fleischreiche Kost vorsah. Die derben, vierschrötigen Gesichter dieses Ensembles finden in den Büstenfiguren der Predella keine Entsprechung. Hier ist alles mild und ruhig, keine eckigen Bewegungen, sondern harmonische Bindungen in Dreiergruppen sind wiederum bedeutungsperspektivisch dem Weltenherrscher bei- und untergeordnet. Im Jahr 1900, also geraume Zeit, bevor mit der Münchner Grünewald-Ausstellung von 1918 und dem epochalen Werk von Zülch von 1938 die vertiefte wissenschaftliche Erforschung des Künstlers fortgeschritten war, ist im zweiten Band der heute kaum noch konsultierten, von dem Maler und Kunsthistoriker Hermann Knackfuß herausgegebenen dreibändigen allgemeinen Kunstgeschichte unter anderem Folgendes zu lesen. Zitat: Wohl der eigenartigste deutsche Künstler zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist Matthias Grünewald. In seinem Schaffen paaren sich visionäres Schauen und wilde Tragik, die selbst vor dem Grauen der Verwesung und den Verzerrungen der Qual nicht zurückscheut. Er ist der erste und einzige deutsche Künstler, der nicht zeichnerisch, sondern nach rein malerischen Antrieben schafft. Seine Farben sind glühend und übersinnlich wie seine Stimmungen. Das Korrekte, formal Schöne hat ihn nicht interessiert. Daher die häufige Verzeichnung und die Hässlichkeit seiner meisten Typen. Bezeichnet ist seine Vorliebe für zerklüftete Silhouetten von Felsgraten, Ruinen, abgestorbenen Bäumen und das verwilderte Ornament der Spätgotik, das er als einziger unter den deutschen Künstlern weiter verwertet. Zitat Ende. Noch vor dem Erscheinen von Heinrich Wölflins kunstgeschichtlichen Grundbegriffen von 1915 verwendet der Autor das Gegensatzpaar von zeichnerisch und malerisch. Freilich in einem ganz anderen Sinne als Wölflin mit seinem linear versus malerisch, denn er assoziiert es nicht wie dessen Verwendung mit Klarheit und Unklarheit, Fläche versus Tiefe, Vielfalt versus Einheit und so weiter, sondern malerisch ist bei dem älteren Autor der Knackfußschen Kunstgeschichte eine anschauliche Qualität, die eben gerade in der Begehrlichkeit zeichnerischer Ausdrucksweisen im Sinne von pittoresk, bizarr und überreicher Linearität ihren Niederschlag findet. Doch er hat ein genaues Gespür dafür, dass solche Eigenschaften nicht ausreichen, um die Bilderwelt Grünewalds zu charakterisieren, wenn er auf die glühenden und übersinnlichen Farben zu sprechen kommt, denn in den Aureolen des auferstandenen Christus, der Maria im Tempel oder der Gottesvision im Bild der Geburt geht die zeichnerische Liniengebundenheit weitgehend verloren zugunsten einer Auflösung der Form in verklärende, also malerische Phänomene. Dem Autor der Knackfußschen Kunstgeschichte standen spätere analytische Begriffe noch nicht zur Verfügung. Aber er hat einen Ansatz gefunden, den ikonografischen Stil Grünewalds zu beschreiben, der hier eine Freiheit gewinnt, die über alle möglichen inhaltlichen Vorgaben von Auftraggeberseite oder schriftlicher Quellen hinausreicht, die in der Forschung schon lange für den Isenheimer Altar geltend gemacht werden. Des Öfteren und wohl zu Recht werden die Visionen der Hildegard von Bingen und der Birgitta von Schweden zitiert, deren Schrift 1502 in Nürnberg bei Koberger in deutscher Sprache gedruckt wurden. Darauf kann ich hier nicht näher eingehen, gebe aber zu bedenken, dass sehr wohl die Thematik der grünewaldschen Bilder hiervon angeregt sein mag, der eigenständige und in höchstem Maß poetische ikonografische Stil der malerischen Visionen aber kaum abhängig von dem einer literarischen sein kann. Dieses Altarwerk zeigt Bilderwelten, die quer über seine Zustände kontrastieren. So etwa das himmlische Personal im sogenannten Engelskonzert und das Höllengelichter der Antoniusversuchung. Oder die höchste Freude Mariens bei der Betrachtung ihres Kindes und ihr tiefster Schmerz bei der Kreuzigung. Bilder, in denen die Menschennatur des Gottessohnes in ihren Extremen erscheint. Oder die äußerste Erniedrigung in der Hinrichtung am Kreuz und die Erhöhung in göttlicher Verklärung bei der Auferstehung. Oder der unberührbare Gleichmut des von Pfeilen durchbohrten Märtyrers Sebastian und die Todesängste des Antonius in der Versuchung. Oder die bittere Klage des Heiligen vor Jesus und dessen Verzweiflung am Kreuz. Kein anderes Altarwerk mit derart extremen Gegenüberstellungen ist mir bekannt. Grünewalds ikonografischer Stil tritt nirgendwo sonst in vergleichbarer Klarheit in Erscheinung. Ich denke, dass dies der Grund sein dürfte, weshalb der Isenheimer Altar nicht nur dem Umfang nach, sondern auch hinsichtlich seiner inhärenten künstlerischen Spannungen als die größte Leistung des Malers gelten muss. Es ist das Ausnahmewerk schlechthin in den Jahren eines dramatischen Umbruchs der süddeutschen Kunst zu Beginn des 16. Jahrhunderts und zugleich Höhe und Endpunkt der Gattung Flügelaltar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.